das Umweltmagazin. Aktuelles über Umwelt, Natur und Tierschutz, Landwirtschaft und Klimawandel von und mit Sabrina Geiersbach. Herzlich willkommen zur 20. Ausgabe des Umweltmagazins. Heute gibt es eine Besonderheit, denn ich begrüße nicht nur die Radio Lotte-Hörerinnen und Hörer, sondern auch die Radio Frei-Hörerinnen und Hörer. Ab dieser Woche können Sie das Umweltmagazin nun auch in Erfurt hören und darüber freue ich mich sehr. Aber dann starten wir jetzt mal in das heutige Thema, und zwar den Reptilienhandel. Reptilien werden in Deutschland, aber auch der EU immer beliebter. Der Handel boomt. Doch woher kommen die Tiere? Welche Nachteile bringt der Handel mit sich? Und wie sieht es aus, wenn wir da noch Richtung Onlinehandel schauen? Um das und noch mehr zu klären, spreche ich jetzt mit Patrick Boncourt. Er ist Fachexperte für Reptilien beim Deutschen Tierschutzbund. Gerade Deutschland hat einen großen Absatzmarkt für lebende Wildtiere. Aber wo kommen die weltweit gehandelten Reptilien überhaupt her?
Ja, im Prinzip überall dort, wo es auf unserem Planeten Reptilien gibt, dort sitzen auch Leute, die sich darauf spezialisiert haben, Tiere einzufangen, Tiere zu handeln, Tiere zu exportieren. Also im Prinzip kann man sagen weltweit. Die Hotspots für solche Arten liegen natürlich in den Tropen, weil wir dort die höchste Biodiversität haben. Das heißt gerade im Bereich Südostasien, Südamerika und natürlich auch Afrika, dort kommen tatsächlich die meisten Tiere her, gerade über den südostasiatischen Markt, da ist Schwerpunkt Vietnam. Ja, aber auch Indonesien kann man hier nennen. Das sind Länder, die ja eine sehr große Dichte an Tieren einerseits haben, wo andererseits aber die Bevölkerung sehr arm ist und viele Leute letztlich darauf angewiesen sind, solche Tiere einzufangen und zu verkaufen. Vieles davon geht entweder nach Nordamerika oder Europa. Hm. Das kann sein, dass das für Lederprodukte ist, die quasi in die Mode gehen, in die Modeindustrie. Also hier sind vor allem Warane, Krokodile, Pythons und so weiter, die dort in sehr, sehr großen Mengen quasi verkauft werden. Nicht ganz so, diese Mengen sind quasi Heimtiere, also heimische Wildtiere, die auch in großen Mengen nach Deutschland kommen. Und dann ist ein großer Abnehmer natürlich China für, einerseits tatsächlich auch mittlerweile immer mehr für exotische Heimtiere. Also auch der Heimtiermarkt hat sich in Asien in den letzten Jahren immer mehr etabliert. Aber natürlich auch für die traditionelle chinesische Medizin. Auch da sind solche Tiere natürlich sehr begehrt. Und leider Gottes ist es so, in der Regel, je seltener die Tierart, umso höher der Preis. Das heißt, das treibt natürlich diese Problematik natürlich noch ein bisschen weiter voran.
Wenn wir jetzt mal Richtung Reptilien schauen, wie hoch ist die Zahl der Tiere in Prozent, die jetzt direkt wild gefangen und dann auch gehandelt werden?
Ja, also es ist natürlich ganz schwer zu sagen. Also es gibt natürlich Arten, die dürfen vollkommen legal gehandelt werden. Die versucht man dann natürlich auch über zum Beispiel das Washingtoner Artenschutzabkommen. Das steht da ja an vorderster Front, wenn es um den internationalen Handel mit Tieren geht. Das versucht natürlich, solche Tiertransfers zu erfassen. Da findet natürlich dann das meiste im legalen Bereich statt. Es findet aber natürlich auch sehr, sehr viel im illegalen Bereich statt. Und da ist es natürlich deutlich schwieriger, das zu erfassen, ja, weil es eben illegal, weil es eben verboten ist, weil es eben ein Schwarzmarkt ist. Da wird ja immer nur ein ganz kleiner Teil entdeckt, aufgedeckt, sei es entweder von behördlicher Seite, sei es durch wissenschaftliche Studien, die da über Internetrecherchen und so weiter betrieben werden. Also es gibt ja verschiedene Informationsquellen, aber all diese Quellen sind im Prinzip nicht vollständig. Das heißt, es ist wahnsinnig schwer nachzuvollziehen, wie viele Arten sind tatsächlich betroffen. Aber ich meine, sowas wird natürlich nicht erst seit gestern erhoben und untersucht. Also seit mindestens 20 Jahren, kann man sagen, verdichtet sich ganz, ganz stark der Verdacht durch zahlreiche Studien, dass im Prinzip fast jede Reptilienart, die für den Markt interessant sein könnte, aus welchen Gründen auch immer, dass die letztlich dann auch gehandelt wird und das auch teilweise in erheblichen Zahlen. Insgesamt gibt es nach heutigem Kenntnisstand, also das ändert sich auch jedes Jahr, ca. 11.300 Reptilienarten. Das sind viele, aber es wird auch sehr, sehr vieles gehandelt. Problem ist, dieses Handelsabkommen, dieses Washingtoner Artenschutzübereinkommen, das erfasst nur 8% dieser 11.000 Arten. Man muss sich das ein bisschen so vorstellen, es gibt eine Art, die hat mehr oder weniger strengen Schutzstatus, weil sie vielleicht in ihrem Bestand gefährdet ist oder eben auch nicht. Dann gibt es politische Gremien, die setzen sich alle 2 bis 3 Jahre zusammen und diskutieren, muss der Handel mit dieser Art in irgendeiner Form eingeschränkt werden oder auch nicht. Und dann können die Länder dem zustimmen, sie können dem auch nicht zustimmen. Da sind teilweise dann auch politische oder lobbyistische Interessen, die das Ganze so ein bisschen verzerren, sag ich mal. Also da geht es nicht immer rein um den Schutzstatus einer Art. Und so ist es leider das Problem, dass letztlich nur 8%, also tatsächlich aktuell nur 954 dieser über 11.000 Reptilienarten in CITES gelistet werden. Das heißt, wenn jetzt irgendeine Lieferung, nur mal als Beispiel, am Frankfurter Flughafen, am Londoner Flughafen, wo auch immer in Europa solche Tiere eben auftauchen und die Zollbehörde findet heraus, welche Art das ist und die ist nicht in CITES gelistet, dann sind solche Tiere eigentlich keinerlei Beschränkungen unterlegen. Das heißt, die können in Europa frei gehandelt werden und das macht das Ganze natürlich wahnsinnig schwierig. Und das kann man dann vielleicht noch statistisch erfassen, aber es ist ja nicht nur, dass Europa so ein Dreh- und Angelpunkt ist, wie gesagt eben auch Nordamerika, auch Asien, da werden Tiere, die in manchen Ländern, also die Regulierungen, die sind ja auch vollkommen unterschiedlich, also die Amerikaner haben durch den Lacey Act ein etwas strengeres Reglement, das heißt Tiere, die zum Beispiel im Herkunftsland geschützt sind, also sagen wir mal zum Beispiel in Indonesien, die aber keinen CITES-Status haben, die dürfen theoretisch nicht nach USA importiert werden.
Ja.
So, deswegen gibt es da zum Beispiel Wege, dass die Tiere einmal quer um die Welt erstmal nach Europa geschifft werden, weil sie bei uns durch den nicht vorhandenen CITES-Status legal sind, werden dann im Prinzip legalisiert und dann werden sie in die USA geschickt. Das heißt, neuer Herkunftsort wäre in dem Fall nicht Indonesien, sondern die EU. Und dadurch können die Tiere letztlich dann auch in die USA importiert werden. Also die Handelsströme, die sind sehr, sehr schwer nachvollziehbar. Liegt einfach daran, dass dieser Handel mit den Tieren extrem gut aufgebaut und vernetzt ist. Also da steht ein gigantisches Netzwerk dahinter. Das sieht man einfach auch daran. Der globale Wildtierhandel, das ist einer der profitabelsten Märkte der Welt. Also nach Drogen, Waffen und Menschenhandel ist das der 4. profitabelste Markt. Und insofern kann man sich vorstellen, was für Strukturen und was für Zahlen dahinter stecken. Und alleine im Zeitraum, also da gibt es natürlich immer, wie gesagt, Studien zu, alleine im Zeitraum 2004 bis 2014 zum Beispiel hat die EU 20,8 Millionen lebende Reptilien importiert.
Das ist schon eine ganze Menge auf jeden Fall.
Das ist eine ganze Menge und da kann man sich ganz schnell vorstellen, wenn ich zum Beispiel eine sogenannte endemische Art habe. Also endemisch bedeutet, das ist eine Art, die ist auf einen sehr, sehr kleinen Bereich beschränkt. Also ein Beispiel wäre eine bestimmte Schildkrötenart, die kommt nur im äußersten Nordwesten von Madagaskar vor. Das ist ein Habitat von vielleicht gerade mal 50 Quadratkilometern. Dort und nirgendwo anders auf der Welt kommt diese bestimmte Schildkrötenart vor. Das heißt, der Bestand ist ja von vornherein sehr, sehr gering. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass dann da mal eben bei einer Beschlagnahme 600 solcher Tiere festgestellt werden, dann kann man sich sehr schnell vorstellen, das war's ja fast schon. Also viel mehr ist da ja nicht. Ja, aber es ist einfach so, in dem Moment, wo Tierarten neu entdeckt werden. Das hatte ich ja eben schon gesagt, dass auch jährlich Arten neu entdeckt werden. Alleine in 2020 bisher wurden rund 140 neue Reptilienarten entdeckt. Das wird auch alles wissenschaftlich beschrieben und publiziert. Da steht in den Publikationen dann auch teilweise drin, wo diese Tiere beheimatet sind. Und dann ist es natürlich für diesen Schmugglerring, für dieses Netzwerk sehr, sehr einfach. Ne? Ich muss mir im Prinzip nur die Studie einmal durchlesen, habe teilweise sogar wunderbare Karten mit dabei, sehe, wo die Art beheimatet ist. In dem Moment, wo die neu entdeckt ist, hat die keinerlei Schutzstatus. Und in CITES ist sie schon gar nicht gelistet, weil das einfach wahnsinnig lange dauert, bis da eine Art irgendwann mal drin vertreten ist. Das heißt, bis irgendwann mal die globale Politik es geschafft hat, eine bedrohte Art zu schützen, bis dahin ist die schon längst entweder am Rande der Ausrottung oder sie ist vielleicht sogar schon ausgerottet. Dafür gibt es dann einige Beispiele.
Etwa 90% aller Reptilienarten, die weltweit gehandelt werden, sind ja Wildfänge, laut einer Studie, wo wir auch noch im nächsten Punkt jetzt gleich drauf kommen. Und wenn man dann schaut, wie Sie schon gesagt haben, es ist oft so, dass bei diesen Wildfängen halt neue Arten entdeckt werden, aber die werden dadurch dann meistens durch diesen Extremhandel, wenn man überlegt, 90%, das ist ja eine ganze Menge, werden die danach ja auch eigentlich fast ausgerottet, bevor sie überhaupt entdeckt und geschützt werden, dann richtig, ne?
Ja, also das ist genau das Problem, dass, wie Sie schon richtig gesagt haben, bevor sie überhaupt geschützt werden können. Also das ist überhaupt mal das Erste. Eine Tierart braucht einen Schutzstatus. So, das wird, das ist auch global ziemlich anerkannt, von der IUCN, das ist die Weltnaturschutzunion. Da arbeiten insgesamt 17 oder über 17.000 Experten mit, die das quasi ehrenamtlich noch neben ihrem eigentlichen Job machen, dass sie eben Tierarten in ihrem Bestand untersuchen, Populationsanalysen machen. Das muss auch über einen längeren Zeitraum laufen und erst dann kann man zum Beispiel sagen, die Art X ist absehbar in den nächsten 30 Jahren im Bestand um mindestens 30% reduziert, aufgrund von zum Beispiel Lebensraumzerstörung oder eben auch, wie gesagt, durch Wilderei und so weiter. Und dann bekommt sie eben den Status, diese Art ist in ihrem Bestand bedroht oder sogar hochgradig bedroht oder von der Ausrottung bedroht und so weiter. Und entsprechend kann man dann, das ist aber wie gesagt einfach nur erstmal ein rein wissenschaftlicher Status, wie streng geschützt oder eben nicht oder streng bedroht ist diese Art. Das heißt, darauf basierend kann dann die Politik wiederum sagen, ja, die Art muss geschützt werden oder eben nicht. Und dass da wirklich 15, vielleicht noch mehr Jahre ins Land gehen, bis dann irgendwann mal in der Reglementierung was passiert. Das ist ein Witz.
Das ist fatal. Wenn man halt dann mal schaut, wie das jetzt halt so allgemein aussieht. Ich meine, wir haben den Klimawandel, wir haben die Wildfänge, wir haben die Regenwaldzerstörung. Diese ganzen Faktoren, das spielt ja alles zusammen und das beschleunigt alles. Und ich habe jetzt zum Beispiel, das war glaube ich eine Vorschau, jetzt gestern, da ging es um die ganzen Eisblöcke, die jetzt schmelzen, dass man jetzt annimmt, dass sie zum Beispiel schon 2035 zum größten Teil verschwunden sein könnten und nicht erst 50. Man sieht halt einfach, dass jetzt alles immer schneller voranschreitet und da gehen wir jetzt mal noch ein bisschen mehr ins Detail, was den Handel jetzt mal angeht. Der Handel mit exotischen Wildtieren wie Amphibien und Reptilien trägt zum Artensterben bei. Das hat sich bei einer Studie im Auftrag des BMU, also des Bundesumweltministeriums und des Bundesamtes für Naturschutz, dem BFN, die Pro Wildlife e.V. erstellt hat, herausgestellt. Hier stellt sich so bei mir die Frage, wie lässt sich denn diese große Nachfrage nach den wilden Tieren reduzieren, die ja immer stetig steigt?
Das ist eine gute Frage und die ist auch sehr, sehr schwierig zu beantworten. Also im Prinzip gibt es ganz grob zwei Möglichkeiten. Das eine wäre, dass man ja an den Endkunden, sprich also an dich und mich, die vielleicht irgendwann mal zu Hause sitzen, entweder alleine im stillen Kämmerlein oder im Familienrat, wo dann die Kinder vielleicht auch noch einen Heimtierwunsch haben und dann anfangen darüber nachzudenken, ja, ich möchte ein Haus- oder Heimtier, welches soll es denn nun sein? Na, dann ist ja immer erstmal die Diskussion und die Überlegung groß und wenn dann vielleicht noch eine Tierhaarallergie oder sowas mit ins Boot kommt oder die Familie sagt, wir sind noch nicht so weit für einen Hund oder was auch immer,
erstmal was Kleines
letztlich ist, es muss erstmal was Kleines sein, es muss erstmal was Unkompliziertes sein und vielleicht auch was nicht so lange lebt oder wie auch immer. Ne? Und dann kommt man vielleicht, und das ist tatsächlich in den letzten Jahren immer öfter auch der Fall gewesen, zu dem Schluss, wir probieren es mit einem Reptil. Ne? Das kann irgendeine sogenannte Anfängerart sein, also irgendeine Art, die vielleicht nicht ganz so anspruchsvoll ist von ihren Haltungsumständen her wie andere Arten. Das kann zum Beispiel eine Bartagame sein, das kann eine Kornnatter sein. Das wären jetzt mal so ganz klassische Anfängerarten, wie man sie in Deutschland eben sehr, sehr häufig antrifft, wie sie auch mittlerweile leider Gottes in den deutschen Tierheimen sehr, sehr häufig sitzen und zwar auch in solchen Massen, muss man leider sagen, dass die Tiere mittlerweile nicht mehr vermittelbar sind, weil der Markt einfach völlig gesättigt ist. So, das heißt, im Prinzip muss man an dem Punkt ansetzen und sagen, Kannst du dieses Tier, kannst du diese Art wirklich artgerecht halten? Kannst du sie tierschutzkonform halten? Kannst du sie vor allem auch für den langen Zeitraum, die sie lebt, kannst du sie so lange halten? Möchtest du sie so lange überhaupt halten? Hm. Man darf nicht vergessen, dass manche Reptilien sehr langlebig sind. Also ja. Eine griechische Landschildkröte kann bei guter Pflege 80 Jahre, vielleicht sogar älter werden. Wenn man das den Schulkindern dann mal erzählt und die fangen an, drüber nachzudenken, pass mal auf, du bist dann erwachsen, du hast dann vielleicht geheiratet, du hast dein Studium oder deine Ausbildung abgeschlossen, du kriegst dann selber Kinder, irgendwann bist du mal Oma oder Opa und immer hast du diese Schildkröte bei dir, dann machen sie plötzlich ganz große Augen und dann fangen sie vielleicht tatsächlich auch mal an, drüber nachzudenken. Also kurz und gut, was ich sagen möchte, der Ansatz ist tatsächlich die Aufklärung. Ja, ja. Die Aufklärung darüber, wie anspruchsvoll ist ein solches Tier und spätestens dann, wenn es wirklich exotisch oder selten wird und dann auch hochpreisig und dann vielleicht auch man in den Bereich der geschützten Arten kommt, was halt nicht jeder hat, was halt vielleicht was Besonderes ist, ne, der Porsche in der Heimtierhaltung oder sowas.
Wunderbar.
Also da muss man dann, ja, ne, da muss man dann wirklich mal hinterfragen, was ist die Motivation, muss das sein und vor allem kann man so ein Tier auch wirklich noch vernünftig halten,
ja.
Weil man einfach mal ganz klar sagen muss, die Masse der Halter da draußen ist eben nicht sachkundig. Die Masse der Halter da draußen hat vielleicht räumlich nicht oder finanziell nicht oder vielleicht auch technisch nicht die Möglichkeit, solche Tiere vernünftig zu halten und das merkt man im Prinzip auch daran, dass die dann eine deutlich verkürzte Lebenserwartung haben oder teilweise einfach eine falsche Vorstellung davon geherrscht hat, wie man so ein Tier vernünftig hält.
Ja.
Das heißt, dann landet es in den Kleinanzeigen oder es wird ausgesetzt oder es entläuft aus Versehen oder wie auch immer.
Oder es kommt dann noch ins Tierheim, das sind ja all solche Geschichten.
Das wäre ja tatsächlich noch der Idealzustand. Das Tier kommt ins Tierheim, wo sich jemand drum kümmert. Das heißt, da merken wir ganz klar, da hat sich in den letzten Jahren sehr viel verändert. Der Trend geht genau dahin, dass man das immer mehr will, obwohl wir eigentlich immer mehr Aufklärung haben. Das wäre jetzt der zweite Punkt. Wenn die Aufklärung nicht greift, was kann ich dann alternativ dagegen tun? Das wären Gesetze, das wären Verbote, das wären vielleicht sogar Bußgelder, Gefängnisstrafen, in welcher Hinsicht auch immer. Aber dann kommt man natürlich mit der politischen Keule, wo es teilweise auch heißt, die Verbotspolitik und muss das denn alles sein? Aber wenn man sieht, wie sich ja die Lage entwickelt hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten, wie gravierend mittlerweile die Probleme da draußen sind, dann muss man doch ernsthaft darüber reden dürfen. Ja, ist es mit Aufklärung alleine getan oder muss man da vielleicht nicht doch mal über sinnvolle Reglementierung nachdenken? Ob es jetzt ein Verbot ist oder zum Beispiel ein Sachkundenachweis, der für alle verpflichtend ist, also nennen wir es vielleicht auch mal einen Heimtierführerschein oder eine
Positivliste.
Das kann man dann ja im Detail immer noch diskutieren, ja. Aber so wie es momentan ist, dass alles vollkommen unreglementiert ist. Jeder darf handeln, wie er will, jeder darf züchten, wie er will, jeder darf verkaufen und halten, wie er will. Teilweise auch in, je nach Bundesland, teilweise gefährliche Arten oder teilweise Arten, wo das Risiko einer Krankheit, dass das Tier in sich trägt, groß ist. Ja. Dieser Stand, das kann ja nicht so sein. Das darf auch nicht so bleiben.
Ja, ich würde nochmal zurückgreifen auf den einen Punkt, den Sie gesagt hatten. Und zwar ist es ja jetzt gerade während Corona sehr gut zu beobachten, dass immer mehr Leute sich Tiere anschaffen wollen, also gerade an der Anfangszeit von Corona, wo viele zu Hause geblieben sind. Und das größte Problem ist natürlich, dass viele Leute sich auch Tiere unüberlegt anschaffen. Das ist, denke ich mal, so das größte Problem. Ich meine, ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, oh, Fische wären cool, aber da muss man sich auch mal so bewusst werden, wie viel Arbeit steckt denn dahinter. Ah, da brauchst du ja das. Ich hätte auch gern mal einen Schäferhund später, weil man muss dem Tier Platz bieten und ich möchte nicht, dass wenn ich einen Hund hätte, dass er den ganzen Tag in der Wohnung bleibt. Also egal, welches Tier man sich eigentlich holt, man muss einfach sich darüber informieren und sich wirklich überlegen, ob das Sinn macht und ob man das auch umsetzen kann und das auch über einen längeren Zeitraum und ob das jetzt nicht mal nur so eine Spielerei im Kopf ist. Und das ist, denke ich, so das größte Problem. Weil, wie Sie es gesagt haben, am Ende landen die Tiere auf der Straße ausgesetzt. Im Idealfall vielleicht noch im Tierheim, aber irgendwann ist es auch nicht mehr ideal, wenn die Tierheime einfach nur maßlos überfüllt sind, weil immer mehr Tiere dann da reinkommen am Ende, oder?
Ja, also das ist leider das, was wir, wie gesagt, in den letzten Jahren gemerkt haben. Und was mich dabei auch stört, es ist gar nicht mehr so unbedingt die Liebe zum Tier. Ja, also wenn Tierliebe alleine noch die Motivation ist, dann kann man immer so ein bisschen davon ausgehen, das Tier bleibt auch möglichst lange in guten Händen. Aber das ist es leider nicht, sondern es ist meistens, und das ist ja eigentlich Sinn und Zweck von Verkaufspsychologie. Normalerweise, wenn ich in den Laden gehe und an der Kasse stehe und links und rechts sind dann noch die Regale, dann ist ja eigentlich die Idee, der Kunde soll möglichst spontan und möglichst nicht drüber nachdenken, nochmal schnell da reingreifen und was mitnehmen. Ja, und im Prinzip, genau im Tierhandel darf das nicht sein. Es muss überlegt sein, es muss gut vorbereitet sein. Ich muss mich im Vorfeld informieren, weil es ansonsten in die Hose geht. Und wie gesagt, das ist komplett unreglementiert. Naja, und deswegen haben wir genau diese Situation, dass sich erstmal Leute, die vielleicht ja so ganz grob drüber nachgedacht haben, sich nicht richtig informiert haben. Naja, ich sag mal, der 8-jährige Sohn, der hat vielleicht im Fernsehen zu viel Jurassic Park gesehen und erwartet jetzt, dass die Badergame da auf zwei Beinen durchs Terrarium läuft und Feuer spuckt und der Boden vibriert und weiß ich nicht, was da für Vorstellungen teilweise sind. Dann sitzt dieses Tier 3 Monate lang unter einer, auf gut Deutsch gesagt, sauteuren UV-Lampe, die man nun mal braucht für so ein Tier. Sie rührt sich nicht, sie macht nichts. Ab und zu geht sie mal was fressen und dann bleibt den Rest des Tages unter dieser Lampe liegen. Das heißt, da ist sehr, sehr schnell Ernüchterung und dann muss das Tier wieder weg. So, und deswegen haben wir momentan die Situation in den deutschen Tierheimen, dass Tiere in großen Mengen dort sitzen, wo die Vorstellung falsch war, wo die Sachkunde fehlte. Die Tiere sind überwiegend erkrankt, haben teilweise dauerhafte Schäden und das sind dann auch Arten, wo der Markt gesättigt ist. Die kriegt man nicht mehr vermittelt. So, das heißt, wenn diese Arten auf dem Markt überhaupt nicht mehr großartig gefragt sind, dann fällt der Preis in den Keller und dann muss man natürlich als Züchter oder als Händler sich überlegen, ja, womit kann ich denn noch Geld verdienen? Und dann komme ich immer mehr in diesen Bereich, es müssen möglichst exotische, möglichst seltene Arten sein oder aber ich kann natürlich mit den Beständen, die ich habe, irgendwas machen. Wir alle hatten ja in der Schule Mendel, das heißt, wir wissen, wie man Erbsen sortiert. Ich kann mit den Tieren, die ich habe, sei es ein Königspython, ein Leopardgecko, was auch immer gerade so auf dem Massenmarkt verbreitet ist, aber eben halt ganz normal aussieht, der Wildtypus, wie er in der Natur auch vorkommt, den kann ich mir jetzt durch ein bisschen Sortierer und Ausleserei dahingehend züchten, dass er eben nicht mehr aussieht wie der Normaltypus. Und dann habe ich plötzlich wieder was ganz Besonderes. Und das fing damals mit den Albinos an. Ja, aber das geht mittlerweile dahin, dass ich den Tieren andere Muster oder andere Farben anzüchte, dass ich ihnen teilweise mittlerweile die Hautschuppen wegzüchte. Das, also da gibt es ganz, ganz extreme Formen, die teilweise auch wirklich in den Bereich Qualzuchten gehen. Und dann hat das aber auch nichts mehr mit Tierliebe zu tun. Dann ist es für mich wie eine Briefmarkensammlerei.
Ich finde, dass es dann halt wirklich nur noch dieses Schönheitsideal nach dem gesucht wird. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich finde halt auch gerade so für Kinder ist das auch nicht so die richtige Wahl, jetzt so eine Bartagam oder Gecko oder ähnliches, was es da alles gibt. Die Bandbreite ist ja, wie Sie schon gesagt haben, riesig. Und ich muss sagen zum Beispiel, weil wir auch das Thema Tierliebe hatten, also ich habe seit mittlerweile 8 Jahren habe ich schon meine Hühner jetzt. Also ist jetzt auch schon eine ganze Weile. Also ich habe in der Jugend angefangen und bei mir ist da wirklich Herzblut und Liebe dahinter. Bei mir hat man auch mal so quasi so darauf gewartet, wann hört sie denn auf damit? Aber dann hat man gemerkt, nee, das ist ihr Ding geworden. Und ich finde, man sollte bei Kindern halt auch mehr so wieder so an das Naturnahe rangehen. Da lieber doch mal ein Hase, der da auch rumhoppelt im Garten oder so. Aber bei so einem Tier, was da nur so ruhig liegen bleibt, exotisch ist und wo man eigentlich auf so viel achten muss, da ist es dann einfach nicht ideal für ein Kind, das verliert das Interesse. Und was sie auch vorhin wegen den Krankheiten gesagt haben, das ist auch so ein Problem. Bei heimischen Tieren, dann kann man sicherlich schnell feststellen, was das Tier hat. Aber bei exotischen Tieren, vor allem wenn die komplett überzüchtet und nach allen möglichen Dingern da zusammengewürfelt sind, dann weiß man auch gar nicht manchmal mehr, was die überhaupt noch bekommen können, oder?
Ja, die Ansicht teile ich teilweise, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist etwas, was ganz, ganz häufig uns vorgeworfen wird. Ja, wir wollen die Exoten verbieten. Die Haltung in Anführungsstrichen von normalen Haustieren wie Hunden, Katzen, Meerschweinchen und so weiter, die ist ja völlig in Ordnung. Nein, natürlich nicht. Es ist schon so, dass die meisten Tierschutzprobleme, die meisten falsch gehaltenen Tiere, gerade natürlich im Massenmarkt sind und nicht in dem Bereich, wo Arten sehr, sehr selten sind. Sehr seltene Arten sind meistens auch sehr anspruchsvoll, sehr kompliziert und da muss man auch sagen, die Tendenz ist da schon, dass da sich dann auch Leute dahinter klemmen, die schon eine gewisse Exotenerfahrung haben, die auch bereit sind, sehr viel Geld in die Hand zu nehmen. Weil wenn ich mir eine sehr seltene Art für 5.000 Euro kaufe und extra aus dem Ausland importieren lasse, dann setze ich die nicht auf ein Stück Zeitungspapier und lasse innerhalb von 3 Monaten jämmerlich verrecken, auf gut Deutsch gesagt. Sondern da steckt dann wirklich in der Regel jemand dahinter, der sich da vorher Gedanken gemacht hat. Die Tierschutzprobleme, die habe ich tatsächlich eher mit dem, der sich die Standard-Bartagame oder die Standard-Kornnatter vollkommen unbedacht angeschafft hat. Zum Beispiel bei dem Kaninchen kann das ganz genauso sein, ja, dass ein Kaninchen, die graben nun mal in der Wildnis gerne Tunnel, die leben nun mal gerne in Gruppen. Das sind ja nun mal alles Sachen, die man häufig als Privathalter im Wohnzimmer mit dem Standard-Zwergkaninchenstall aus dem Baumarkt überhaupt nicht erfüllen kann. Das heißt, vollkommen egal, ob Normalhaustier oder Exot, die Sachkunde ist für jeden Tierhalter von A bis Z absolut unerlässlich. Die Sachkunde ist aus unserer Sicht verpflichtend und jeder muss im Vorfeld wissen, worauf er sich einlässt. Das ist bei Kinderhaustieren ist das natürlich nochmal die Aufgabe der Eltern, das ist ganz klar. Ich finde, es kann auch nicht sein, und das ist tatsächlich auch eine Standardsituation, in dem Moment, wo das Kind mit der Schule fertig ist, aus dem Haus geht, stehen die Eltern vollkommen verzweifelt vor einem und müssen das Tier ganz, ganz dringend abgeben und setzen plötzlich dann uns unter Druck. Wir müssen denen das jetzt abnehmen, ansonsten verdurstet es, verhungert es, was weiß ich, weil sie haben ja keine Ahnung davon. Dann, tut mir leid, muss ich auch hinterfragen, ob das im Vorfeld alles richtig gelaufen ist, weil ich muss von Anfang an als Eltern mit im Boot sein, wenn ein neues Haustier angeschafft wird, und ich muss im Notfall, wenn das Kind nach 3 Monaten keine Lust mehr hat, selber wissen, wie ich Wasser wechsle und was das Tier frisst und dass ich vielleicht mal eine UV-Lampe wechseln muss und so weiter und so fort. Also das ist tatsächlich nochmal ein Sonderkomplex, aber ganz grundsätzlich gilt für jeden Tierhalter, die Sachkunde muss da sein, die muss eigentlich verpflichtend sein. Und dann kann es eben auch nicht mehr passieren, dass der Hund 24/7 in der Handtasche rumgetragen wird, sondern dass er wirklich auch mal seine Beine benutzen darf. Das gilt auch für Hundehalter, muss man ganz, ganz klar sagen.
Ja, also ich muss da auch ganz ehrlich sagen, mein Vorschlag vorhin war halt so gemeint, dass ich es halt besser finde, gerade wenn man kleine Kinder, wenn die so begeistert sind für die Tierwelt und unbedingt ein Tier haben möchten, dann habe ich jetzt einfach nur gemeint, dass ich es sinnvoller finde, dass man vielleicht versucht, dem Kind ein kleines Tier rauszusuchen, was sich auch bewegt, was, wenn man noch idealerweise einen Garten hat zum Beispiel, man muss halt immer gucken, was habe ich da, was kann ich dem Tier bieten, man muss das halt auch immer so ein bisschen anpassen, weil einfach sich irgendein Tier aussuchen und das dann irgendwie in die Umgebung reinzuzwängen, das bringt ja natürlich auch nichts, aber das kann ich mir halt auch besser vorstellen, wenn man dann sich so ein heimisches Tier vielleicht aussucht, dass man dann das Kind mehr dran hat, wenn es um kleine Kinder geht, bei bestimmten exotischen, seltenen Tieren, das ist natürlich sicherlich so, gerade wenn die viel kosten, dass es jetzt nicht nur irgendein Heini ist, der keine Ahnung davon hat und sich das Tier einfach nur so Pi mal Daumen holt. Genau. Aber so war quasi dieser Vorschlag gemeint.
Gehe ich absolut mit. Generell ist es ja bei Wildtieren so, die möchten nicht gerne angefasst werden, die möchten nicht dauernd gestreichelt werden, gerade wenn die den menschlichen Kontakt nicht gewöhnt sind, wenn das vielleicht Tiere sind, die nachtaktiv sind, Tiere, die ganz klar Fluchttiere zum Beispiel sind, also so eine Wasseragame, die ist schneller gegen die Scheibe gerannt und hat sich die Schnauze schneller blutig gehauen, wie man gucken kann. Das sind natürlich definitiv keine Kinderhaustiere, das muss man auch sagen. Also wenn man ein Kind hat, was sehr lebendig ist und was einfach ein Spielgefährten, ein Familienmitglied, irgendwas haben möchte, was es permanent streicheln in die Hand nehmen kann, dann empfiehlt sich definitiv da auf das klassische Haustier zurückzugreifen, was auch einfach den Kontakt mit Menschen gewöhnt ist. Und das ist dann in der Regel entweder der Hund oder die Katze, weil die einfach mittlerweile durch die Domestizierung so auch an uns angepasst sind, dass denen das in der Regel nichts ausmacht. Vorausgesetzt natürlich, sie sind das auch von klein auf gewohnt alles.
Jetzt kommen wir erstmal zum nächsten Punkt. Wir hatten jetzt schon das Thema, dass es allgemein ein großes Problem ist, dass insbesondere Reptilien, Amphibien und halt exotische Säugetiere in Deutschland und der EU halt immer häufiger gehandelt werden. Und wenn wir beim Handel sind, weil die Nachteile hatten wir jetzt schon so aufgezeigt, Handlungsbedarf besteht vor allem beim Onlinehandel von Wildtieren. Können Sie dazu noch ein bisschen ins Detail gehen? Wo liegen da die Schwerpunkte?
Der Onlinehandel, der hat ein Problem, der ist, ich meine, im Prinzip ist es ja das, was wir uns alle immer wünschen, das Internet soll frei sein. Das ist aber gerade im Tierhandel ist das eigentlich eher hinderlich. Kann im Prinzip jeder mit jedem in Hinsicht auf den Tierhandel machen, was er will. Es findet weitgehend unkontrolliert statt. Das heißt, es ist eigentlich egal, ob jetzt zum Beispiel das Bundesland Bayern sagt, wir verbieten die Haltung von Krustenechsen. Nur mal so als Beispiel. Das ist eine giftige Echsenart und nicht besonders aggressiv. Also ob das Verbot jetzt gerechtfertigt ist, da kann man gerne drüber diskutieren als Exotenhalter. Aber die Situation ist nun mal die Tiere sind verboten. So, wenn ich jetzt nun mal mitten im Zentrum von München wohne und so ein Tier offiziell nicht halten darf, dann wird das halt im Internet gesucht, bestellt, per PayPal bezahlt und dann kommt das per Post. So, und kein Mensch weiß tatsächlich, wo es herkommt, weil auch die Verkäufer sind in der Regel dann eher anonym im Internet unterwegs. Die sind ja nicht blöd. Also die Behörden überwachen Verkaufsanzeigen im Internet. Da wird gerade auch aktuell hinsichtlich zum Beispiel Invasivarten sehr intensiv immer wieder geschaut. Waschbären, wenn irgendwo ein Waschbär verkauft wird, dann schrillen bei den Behörden die Alarmglocken, weil die seit ein paar Jahren als Invasivart gelistet sind und sich immer weiter ausbreiten und auch angeblich dann das Ökosystem, das heimische massiv schädigen. Da ist man schon sehr dahinter. Ja, und entsprechend sind natürlich die Händler in der Regel anonym oder mit irgendeinem Pseudonym unterwegs. Im Prinzip gibt es viele, viele Händlerplattformen im Internet, wo ich meine Identität als Verkäufer überhaupt nicht nachweisen muss. Ich muss keinen Perso oder irgendwas hochladen. Ich muss nicht nachweisen, wo ich wohne und von wo nach wo das Tier geht. Ich muss mich auch überhaupt nicht dafür interessieren, ob der Interessent, der das Tier kaufen will, ob der das legal erwirbt, ob der das später legal hält und so weiter. Das heißt, sowohl Herkunft als auch Zielort haben da im Prinzip fast Narrenfreiheit, auch wenn es illegal stattfindet, überwiegend.
Ja.
Und das nächste ist dann natürlich auch, was die Haftung angeht. Ne? Wenn ich dann ein Tier bestelle, was tatsächlich auch einen höheren Wert hat, sei es zum Beispiel im vierstelligen Bereich, ich kaufe das kommt dann vielleicht sogar tot an, ja, also auch sehr viele Tiertransporte, darf man auch nicht unterschätzen, die dann im Paket unterwegs sind, das überleben die Tiere nicht. Ne? Oder ich bekomme vielleicht ein Tier, was krank ist, ein Tier, was Parasiten in sich trägt, ein Tier, was nach kurzer Zeit verstirbt. Was ist mit der Haftung? Ja, wem kann ich dafür verantwortlich machen, wenn ich im Prinzip jetzt einfach mal auf juristisch Deutsch gesprochen, wenn ich defekte Ware erhalte und die Gewährleistung im Prinzip greifen würde, wie kann ich das machen? Das heißt, sehr viele Halter oder Interessenten, ja, die da vielleicht sogar neu einsteigen in das Tierhalter-Hobby und dann völlig unbedarft und völlig uninformiert da im Internet was bestellen, die sitzen dann am Ende im Prinzip nur auf einer dicken Rechnung und haben gar nichts davon. Naja, das ist natürlich das erste große Problem. Das zweite ist, es ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Wir haben vor allem in den sozialen Medien, jeder kennt Facebook und weiß, dass es dort geschlossene Gruppen gibt. Ja, und dort gibt es sehr, sehr viele solcher Gruppen. Da wird ganz, ganz rege gehandelt. Oder man kann zumindest schon mal sich verabreden. Das ist auch eine sehr beliebte Vorgehensweise, denn Deutschland bietet die größte Terroristikmesse der Welt. Das ist in Hamm. Im Ruhrgebiet und dann gibt es tatsächlich sehr viele Facebook-Gruppen, die haben sich da mittlerweile darauf spezialisiert, Verkäufer und Käufer zusammenzubringen. Die verhandeln im Prinzip, was brauchst du, was hast du? Ja, dann wird man sich einig und Übergabe des Tieres ist vor der Börse. Nicht in der Börse, weil da drinnen laufen Amtsveterinäre, sondern draußen auf dem Parkplatz.
Ja, das ist auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Ich würde jetzt noch ein bisschen mehr so ins Detail gehen, weil so ein Online-Kauf oder allgemein dieser Online-Handel bringt ja extrem viele Probleme jetzt so für die Behörden und auch, sag ich jetzt mal, für den Heimtiermarkt mit, für den europäischen. Aber für die Leute, die diese Portale natürlich betreiben, ist das natürlich ein Riesenvorteil, weil der Kreis der potenziellen Kunden ist natürlich viel größer und der Kauf ist auch viel erleichterter und dadurch kommt es natürlich noch mehr zu Spontankäufen. Durch den Kauf unterstützt man ja auch den Fang. Und der schadet ja, wie gesagt, dem europäischen Heimtiermarkt. Und bei einigen Arten ist es dann auch so, dass Lebensräume zerstört werden oder beeinträchtigt, oder?
Also da gibt es ganz, ganz viele Probleme, die damit verbunden sind. Wir haben ja schon das eine angesprochen, das ist definitiv der Artenschwund. Ja, die Biodiversität nimmt ab, Arten sterben aus, Populationen werden bis aufs Niedrigste dezimiert, endemische Arten und so weiter. Das ist das eine. Das andere ist, was wir auch schon gesagt haben, die Leute haben es falsch eingeschätzt, haben keine Lust mehr, das Tier Tier wird ausgesetzt. Das heißt, ich habe vielleicht potenziell sogar mit einer Invasivart zu tun, die das heimische Ökosystem massiv schädigen kann. Der Waschbär ist ein Beispiel. Wenn wir auf die Reptilien zurückkommen, dann wäre das zum Beispiel die Schmuckschildkröte, die von der EU gelistet wurde. Die ist für Deutschland vielleicht nicht ganz so das Problem, aber wenn man jetzt mal schaut, in Südeuropa schaffen die das sehr gut, sich zu vermehren und haben sich dort auch mittlerweile gut etabliert. Das heißt, das sind definitiv Arten, die als Schädlinge unsere heimische Artenvielfalt im Prinzip beeinträchtigen können. Dann haben wir auch schon gesagt, Tierschutzprobleme beim Transport der Tiere, Tierschutzprobleme bei der Haltung der Tiere. Ne? Und was man nicht unterschätzen darf, ist einerseits Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Das heißt, es gibt natürlich auch immer wieder Arten, die sehr gerne gehandelt werden, die können dem Menschen potenziell lebensbedrohlich oder gefährlich werden, entweder durch Gift oder durch Bissverletzungen, durch Krallenhörner, was auch immer, also durch Krafteinwirkung. Und da haben wir wieder dieses Chaos, dass das in Deutschland in jedem Bundesland anders geregelt ist. Also es gibt
das Regelwürmer.
Absolut. Also das, was wir jetzt aktuell in den Medien mit Corona erleben,
ist genau das Gleiche.
Das haben wir eigentlich in der Gefahrtierszene schon seit vielen, vielen Jahren, dass die Bundesländer, jeder kocht sein eigenes Süppchen, jeder macht, was er will. Und es ist für Leute, die jetzt nur mal als Beispiel in Ulm in Baden-Württemberg wohnen und wo keine Regelung existiert, das heißt, die dürfen sich im Prinzip alles bis hin zur, keine Ahnung, Monopolkobra, bis zum
Brennkammern,
dürfen sich alles legal anschaffen. So, dann ziehen solche Leute um. Innerhalb Deutschlands gibt es keine Grenzkontrollen, nichts. Das interessiert niemanden, ob die von A nach B ziehen. Der zieht dann nach Neu-Ulm. Das ist 2 Kilometer weiter, ist aber dummerweise ein anderes Bundesland, nämlich Bayern. Da ist die Monokelkobra verboten. So. Und A, wer soll das kontrollieren? B, wie ist das denn teilweise für die Leute überhaupt noch nachvollziehbar, wenn überall eine andere Regelung herrscht? Und so weiter und so fort. Also Regelchaos hoch 3, gerade im Bereich der gefährlichen Tiere, der giftigen Tiere, weil jedes Bundesland das komplett anders regelt. Manche haben sehr, sehr detailliert deklinierte Artenlisten, was gefährlich ist. Andere, wie zum Beispiel Schleswig-Holstein, die sagen einfach nur, alles, was dem Mensch lebensgefährlich werden kann, ist als Haustier verboten. Ja, wer definiert denn, was lebensgefährlich ist? Ein Hundebiss kann auch lebensgefährlich sein. Ja. Das heißt, das ist wahnsinnig schwierig. Und dann habe ich in jedem Einzelfall plötzlich 3 Gutachter, die sich ihre Gutachten gegenseitig um die Ohren hauen. Das kann es ja auch nicht sein. So, das ist das Nächste. Und auch ein Problem, das merken wir jetzt gerade alle, Gefahr für die öffentliche Gesundheit. Sehr viele Wildfänge tragen sehr viele, für den Menschen auch relevante Erkrankungen in sich, sogenannte Zoonosen. Das können Viren sein, das können Bakterien sein, das kann alles Mögliche sein, Parasiten und so weiter.
Wie gefährlich sind denn jetzt Parasiten, Viren, Bakterien oder alles Mögliche, was diese exotischen Tiere mit zu uns schleppen oder allgemein dort, wo sie hinkommen? Wie gefährlich ist das für den Mensch, aber auch für die eigenen Ökosysteme vor Ort?
Sehr gefährlich. Ja, also es kommt natürlich immer ein bisschen auf den Krankheitserreger an, das ist ganz klar. Was zum Beispiel bei Reptilienhaltern sich tatsächlich immer wieder mal durchsetzt, ist eine Salmonellose, weil Salmonellen bei den Reptilien zur ganz normalen Darmflora mit dazugehören. Und da gibt es gerade wieder vom Bundestag, von der Bundesregierung aktuelle Zahlen. Das heißt, man weiß da schon ziemlich gut Bescheid. Reptilienhalter fangen sich da auch immer wieder mal etwas ein. Das ist in der Regel aber nicht lebensbedrohlich. Ja, das heißt, auch da habe ich jetzt nicht das Risiko einer Pandemie oder so etwas. Aber man sieht gerade im Bereich der Viren sind in der Regel unheilbar. Ne? Und dann weiß man, wenn man zum Beispiel mit Primaten zu tun hat, sehr, sehr viele Primaten in Privathaltung stammen eigentlich ursprünglich auch aus Wildfängen. Und Primaten, die in der Wildnis eingefangen werden, tragen in der Regel irgendwelche Krankheitserreger in sich. So ist über den Mensch zum Beispiel HIV verbreitet worden. Ne? Dann gab es ja vor ein paar Jahren Ebola in Afrika. Hepatitis, Tuberkulose, das sind alles Geschichten, die sind ursprünglich aus Tieren auf den Menschen übertragen worden. Ja, und dann sieht man jetzt, man weiß es immer noch nicht so 100%, aber wie ist Corona entstanden? Letztlich auch durch den Kontakt oder durch den Verzehr von Wildtier auf Mensch. Das heißt, man darf dieses Risiko wirklich nicht unterschätzen. Es gibt immer wieder in Asien mal Ausbrüche, was es jetzt zum Beispiel angeht, die Hühnergrippe und so weiter. Das sind alles Geschichten, die ja letztlich aus Wildtierpopulationen herauskommen, teilweise sich über die Massentierhaltung verbreiten, je nachdem, was es ist und so weiter und so fort. Also man sollte es nicht unterschätzen und man muss ganz klar sagen, der Kontakt Mensch-Wildtier, der ist nicht zu unterschätzen. Gerade wenn ich mit so enormen Mengen an importierten Wildfängen zu tun habe, dann ist es zwangsläufig irgendwann einfach die Situation, wie wir sie jetzt momentan haben. Und dann kann man sagen, es hätte nie passieren dürfen, aber alles,
wir sind was selber dran schuld.
Von den Naturschutzverbänden gepredigt wurde, das wurde immer ignoriert. Heute haben wir den Salat.
So kann man es schön sagen. Also man kann auch ganz kurz sagen, wir sind selber dran schuld, weil wir uns das quasi selber reinholen. Kann man jetzt mal so ganz runterbrechen. Und wenn wir jetzt auch nochmal schauen zum Beispiel, weil wir vorhin das Thema kurz mit der Schildkröte hatten. Das war zum Beispiel auch ganz interessant so, weil Schildkröten, das kommt ja mal auf die Art drauf an, die können ja auch unglaublich groß werden. Und das ist ja auch so ein Problem. Man kauft dann das falsche Tier vielleicht und rechnet gar nicht damit, dass das Tier so groß wird. Und am Ende steht man total überfordert da. Und was allgemein auch das angeht, dieses Tiere mit hierher bringen. Man muss auch überlegen, bei uns auch in Deutschland oder auch Europa allgemein, es wird ja immer wärmer und dadurch, wenn man dann auch Tiere aussetzt oder wir haben ja auch schon einige invasive Arten, wie zum Beispiel den Waschbären, die fühlen sich hier wohl, die breiten sich aus und das wird dann ja auch hier zur Gefahr dann.
Ja, absolut. Also das ist eigentlich mit eins der größten Probleme, ist die Faunenverfälschung. Nun kann man natürlich sagen, ja, das hat es im Laufe der Evolution immer gegeben, dass Arten ein- und ausgewandert sind. Faunenverfälschung bedeutet im Prinzip, da kommt jetzt eine vollkommen ökosystemfremde Art hierher. Mhm. In der Regel hat der Mensch sie jetzt erstmal eingeschleppt, sei es durch Containerschiffe, sei es durch den Wildtierhandel, was auch immer. Und diese Tiere kommen bei uns ins Ökosystem. Und wenn das passt vom Ökoprofil her, sage ich mal, also zum Beispiel eine tropische Art, die wird sich jetzt bei uns nicht etablieren, die wird im nächsten Winter versterben.
Ja.
Aber wenn das zum Beispiel eine Art aus China ist, was auch so grob in dem Klimabereich liegt, wie es Mitteleuropa ist, oder zum Beispiel Nordamerika, und solche Arten etablieren sich bei uns sehr gerne, weil die haben mit dem Winter kein Problem und richten dann teilweise ganz massive Schäden an. Und dann haben wir genau diese Situation. Die EU erkennt das als massiven Wirtschaftsschaden an. Na, teilweise können es auch Probleme sein, dass dort für die öffentliche Gesundheit ein Risiko entsteht. Das ist in dem Fall nicht ganz so häufig. Aber der wirtschaftliche Schaden, der wird als ganz massiv eingestuft. Dann haben wir im Prinzip die Verbreitung, wie es beim Waschbär ist. Wir kriegen ihn nicht mehr eingedämmt. Ja, mittlerweile ist er, wenn man es mal ganz nüchtern und faktisch betrachtet, er ist mittlerweile nach 70 Jahren in Deutschland Teil unseres Ökosystems, hat seine Nische gefunden, wird für die Leute gerade in der Region Kassel zur Plage, weil er die Mülleimer durchwühlt und so weiter. Und da reden wir ja noch gar nicht mal von so einem massiven wirtschaftlichen Schaden, sondern den haben wir dann an anderen Ecken.
Ja.
Problem ist aber dann, dass irgendwelche Gesetze erfunden werden, die dann die Massentötung dieser Tiere im Prinzip vorschreiben. Und auch das kann es nicht sein, dass letztlich durch unser Verhalten dieser Status quo, den wir uns immer denken, dieser theoretische Status quo unserer Natur, es muss alles so bleiben, wie es ist, ja, dann wird aus Versehen der Waschbär eingeführt und dann muss man die Massentötung anordnen und verstößt quasi millionenfach gegen das deutsche Tierschutzgesetz. Also es ist ein Chaos sondergleichen und man wird mit diesen ganzen Regularien nicht wirklich der Realität gerecht, muss man ganz klar sagen.
Ja, und das erinnert mich jetzt auch so ein bisschen an Weihnachten letztes Jahr hier in Erfurt. Da gab es ja damals auch beim Fischmarkt einen Waschbären, der wie betrunken gewirkt hat, wo man sich so dachte, okay, lag er jetzt beim Mülleimer und hat da die restlichen Glühweintropfen, die da vom Mülleimer runtertropfen, sich genüsslich gegönnt, sage ich jetzt mal. Aber am Ende hat man auch festgestellt, dass das Tier, glaube ich, krank war. Also ich weiß auch nicht mehr so genau, was es hatte. Das wurde dann ja von der Feuerwehr eingefangen und hieß dann, ja, das kommt irgendwo sicher hin. Aber laut dem Gesetz muss man diese invasiven Tiere dann töten. Man darf die dann nicht wieder irgendwie aussetzen oder so. Das hat auch für viel Wirrwarr, Verwirrung und auch Wut gesorgt, habe ich so mitbekommen. Ja, ein großes Durcheinander auf jeden Fall, wie Sie es schon so schön gesagt haben.
Ja, ich habe den Fall auch so ein bisschen mitverfolgt. Man hat sich da am Anfang erstmal rausgeredet, dass er irgendeine Erkrankung hätte, hat dabei aber verschwiegen, dass eigentlich nach dieser EU-Verordnung man ihn hätte töten müssen, was die Leute aber natürlich nicht gerne hören, weil wir haben ein Tierschutzgesetz und so weiter und so fort. Also gerade bei Waschbären, wir sind hier eine Tierauffangstation, in Schleswig-Holstein, das Tierschutzzentrum Weidefeld. Wir nehmen auch Waschbären auf. Wir haben dieses Jahr so massiv viele Anfragen für Waschbärbabys bekommen. Man muss sich einfach im Vorfeld informieren, egal was man macht. Und sei es, dass man einem Tier helfen möchte, weil diese gut gemeinte Hilfe, das ist vielleicht gar nicht mehr unbedingt gesetzeskonform.
Musste das Tier damals wirklich laut Gesetz getötet werden, weil Sie jetzt auch davon reden, dass Sie ja quasi auch welche aufnehmen können?
Das, also, ja gut.
Nur, dass man sich falsch versteht.
Die EU-Verordnung sieht es im Prinzip vor, dass die Tötung solcher Tiere ausdrücklich ein legales Mittel ist. Hm. Ja, das sieht die EU-Verordnung vor. EU-Verordnungen müssen aber erstmal in nationales Recht umgesetzt werden. Das wurde in diesem Fall beim Bundesnaturschutzgesetz getan, aber die Tötung konnte nicht mit aufgenommen werden, weil Deutschland ein Tierschutzgesetz hat. Im Prinzip, die Tötung ist schon irgendwie zwischen den Zeilen da mit drinne, gerade für Tierarten, die nicht über das Jagdgesetz gedeckelt sind. Ja, also das heißt, Jäger haben vollkommen legal die Möglichkeit, dieses Tier zu töten. Das heißt, dieser Fall in Erfurt, der ist vollkommen legal vonstatten gegangen. Das muss man nun mal so am Rande sagen. Ob man das aus Tierschutzsicht begrüßt oder nicht, das ist nochmal was anderes.
Ja.
Und wie das emotional einzuordnen ist, das ist auch was anderes. Aber da hat niemand illegal gehandelt. Ja. Aber das Tierschutzgesetz sagt eigentlich etwas anderes, nämlich, dass man ein Tier nicht ohne vernünftigen Grund töten darf. Und einfach nur zu sagen, ja, das ist eine potenziell invasive Art, deswegen wird sie jetzt getötet, ist das ein vernünftiger Grund? Also irgendwo fängt man dann an zu streiten und zu diskutieren, weil in dem Moment, wo es ein Massenschaden an der deutschen Wirtschaft wird, dann glaube ich schon, dass der Gesetzgeber sagt, ja, das ist ein triftiger Grund. Also ich glaube, da ist das letzte Wort in dieser Diskussion noch nicht so ganz gesprochen und die Durchführungsverordnungen sind da auch in den Bundesländern wieder sehr, sehr unterschiedlich.
Ja.
Das wird uns noch ein paar Jahre beschäftigen, glaube ich.
Das merkt man auf jeden Fall auch bei den Bürgerinnen und Bürgern, vor allem damals bei dem Fall, weil das ist mir dann auch aufgefallen, so Empörung und hier und da, und man hat gar nicht so richtig durchgeblickt, weil das halt immer so total durcheinander ist mit den Gesetzen. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir nochmal zu den internationalen Schutzbestimmungen. Wir haben ja das Problem, dass es für 75% der in Deutschland angebotenen Arten gibt es halt nun mal aktuell keine internationalen Schutzbestimmungen und damit ja auch keine Handelskontrollen. Da wäre es jetzt nochmal interessant, wenn wir kurz nochmal im Detail darauf eingehen, was sich jetzt in Zukunft da unbedingt ändern muss.
Ja, also es muss sich sehr viel leider ändern. CITES ist ein sehr guter Anfang. Das ist ein sehr mächtiges Werkzeug, das muss man ganz klar sagen, weil das ist etwas, was international anerkannt ist. Aber es kann natürlich nicht sein, dass nur 8% der Reptilienarten da drin erfasst sind und für die restlichen 92% hat man einen Freifahrtschein. Das heißt, im Prinzip müsste man eigentlich erstmal das Ganze umdrehen und sagen, Arten, die bisher zum Beispiel, weil sie gerade neu entdeckt wurden oder weil sie vielleicht aus anderen Gründen bisher noch nicht wissenschaftlich erfasst werden konnten, die muss man grundsätzlich erstmal pauschal einfach schützen, weil man überhaupt nicht weiß, wie ist denn die Situation. Das ist ja absoluter Nonsens zu sagen, die sind erstmal nicht geschützt. Ja, und ich kann die wildern und jagen und weiß ich nicht was. Und im Nachhinein stellen wir dann plötzlich fest, oh, wir haben sie ja ausgerottet, obwohl sie eigentlich hätte geschützt werden müssen. Ne, der Umkehrschluss wäre, dass man irgendwann feststellt, Mensch, die gibt's ja so massenhaft, dann kann man sie vielleicht auch in irgendeiner Form nachhaltig wirtschaftlich nutzen. Das ist sicherlich nicht das, was der Deutsche Tierschutzbund fordert oder möchte, aber es gibt natürlich sehr viele politische Parteien, die natürlich ein Interesse daran haben, dass Tiere international wirtschaftlich nachhaltig genutzt werden. Aber selbst dann müsste man doch auf die Idee kommen, erstmal zu sagen, okay, die werden pauschal erstmal geschützt, auch wenn sie gerade neu entdeckt ist und ich noch überhaupt keine Ahnung habe, worum geht es hier eigentlich. Lass das erstmal wissenschaftlich fundiert untersuchen und dann nach ein paar Jahren kann man darüber beraten, wie geht man mit dieser in Anführungsstrichen Ressource denn eigentlich um.
Ja,
das wäre doch die viel logischere Variante. Das heißt, ich würde tatsächlich erstmal alle Arten, die bisher noch nicht in CITES erfasst sind, erstmal pauschal schützen. Ja, das läuft dann letztlich darauf hinaus, dass nicht 8%, sondern 100% erfasst wären. Und ich weiß dann auch ganz genau, okay, von den 8%, die erfasst sind, da sind dann vielleicht nochmal, keine Ahnung, 60% dabei, die ohne Probleme gehandelt werden dürfen. Dann ist auch für eine Zollbehörde am Flughafen Frankfurt vollkommen klar und ersichtlich, wie mit jedem einzelnen Fund zu verfahren ist. Und man hat tatsächlich, sag ich mal, eine ganz massive Filterwirkung dahingehend, ja, es wirkt fast ein bisschen wie eine Positivliste. Alles das, was unbedenklich und was nachhaltig ist, zumindest aus Sicht der Wirtschaftswissenschaftler, Das wäre dann auch unbedenklich, diese Tiere quasi durchzuwinken als Zollbeamter. Ja, dann hätten die auch wirklich mal viel mehr Sicherheit und würden nicht jedes Mal da sitzen und überlegen, was ist das denn jetzt überhaupt für ein Tier und darf ich das hier durchlassen oder nicht. Ja, das ist der erste Punkt.
Ich kann auf jeden Fall sagen, im Hintergrund haben wir auf jeden Fall gerade einen Hund. Ja. Also auf jeden Fall schön, dass wir jetzt auf das Wort Positivliste noch eingegangen sind, weil das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Aber da ist das auch geklärt. Also auf jeden Fall, so eine Liste wäre auf jeden Fall mehr als sinnvoll, wenn man dann halt wie gesagt sehen kann, wo der Handel wirklich nachweislich unbedenklich ist. Und dann kann man ja auch diese bestimmten Voraussetzungen für die Haltung festlegen. Und dann ist es am Ende auch alles tierschutzkonform. Und da wäre es in dem Zusammenhang natürlich auch super spannend, worauf man jetzt selber als Käufer, als Interessent jetzt genau achten muss, um ein Tier mit einem guten Gewissen kaufen zu können, sage ich jetzt mal, wenn man sagt, ich möchte unbedingt ein Reptil haben. Das ist einfach mein Ding. Was würden Sie den Leuten dann so noch auf den Weg geben in dem Thema?
Ja, also ganz grundsätzlich nicht einmal drüber nachdenken, sondern lieber dreimal drüber nachdenken und wirklich auch im Zweifelsfall darauf verzichten. Denn das ist Fakt und da hilft alles Bitten und Betteln und auf Knien rumrutschen nichts. Wenn man so ein Tier erstmal hat, das wieder loszuwerden, das ist extrem, extrem, extrem schwierig. Und in der Regel möchte man, dass das Tier vernünftig unterkommt. Man sagt ja nicht, ich haus jetzt in den nächsten Entwässerungsgraben oder Teich oder wohin auch immer, sondern ich möchte ja, dass es auch nach der Zeit bei mir dann noch halbwegs vernünftig untergebracht wird bis zu seinem Lebensende. Die Tierheime können das in der Masse, wie es aktuell erforderlich wäre, können die Tierheime das nicht leisten. Vor allem nicht auch in fachlicher Hinsicht. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Da müssten ja fachliche Kapazitäten ohne Ende aufgebaut werden, dass jeder Tierheimtierpfleger da draußen weiß, wie halte ich eine Bartagame, eine Kornnatter, einen Leguan, einen Königspython und so weiter. Ja, das sind Leute, die können sehr, sehr gut mit Hunden, mit Katzen, mit Meerschweinchen, die können aber nicht Affen, Papageien und Flughunde und weiß ich nicht was alles halten. Das also da ja, muss man wirklich mal die Kirche im Dorf lassen und muss von vornherein überlegen, was passiert mit dem Tier, wenn ich es mal nicht mehr will. Weil das ist die Standardsituation. Und dann werden ganz viele Leute an den Punkt kommen, dass sie merken, aha, okay, wenn eine Rotwangen-Schmuckschildkröte mittlerweile mit Aquarium und Filter und Heizstab und Kies und Deko auf eBay-Kleinanzeigen verschenkt wird, dann muss ich mir doch ernsthaft mal Gedanken machen, wer will die denn überhaupt noch haben, wenn die massenhaft verschenkt werden. Ja, und dann komme ich ganz schnell an den Punkt, wenn ich in 3 Jahren keine Lust mehr drauf habe, werde ich nicht los. Ja, und Bolzenschuss oder sowas ist nach dem deutschen Tierschutz nicht erlaubt. Das heißt, ich bin letztlich gezwungen, das Tier weiter zu verpflegen, bis ich es irgendwann vermittelt habe.
Ja.
Und das kann wirtschaftlich, kann das sehr, sehr schnell an die eigene Substanz gehen, weil Reptilien sind extrem kostspielig. Das heißt, aus Tierschutzsicht kann man im Prinzip den allermeisten Interessenten fast nur davon abraten, den Gedanken weiter zu verfolgen, in dieses Hobby einzusteigen. Wenn man jetzt, entweder weil man tatsächlich schon Erfahrung hat, dann sind aber die Tipps fast schon wieder ein bisschen hinfällig, weil solche Leute wissen das, oder aber weil man sagt, nein, ich lasse mich von der Idee nicht abbringen, beraten lassen. Das ist ganz wichtig. Leute fragen, die da viele, viele Jahre Erfahrung haben. Auch da kommen viele Leute immer wieder von dem Gedanken ab und sagen, okay, ich habe mir überlegt, ich lasse es bleiben.
Ich denke auch mal nicht online, oder?
Der ist legitim. Online, Entschuldigung, ist der größte Quatsch.
Genau.
Da, also ich sag mal so, die Exotenhalterkommune, die ist im Prinzip so, kann man sich das vorstellen, wie wenn in Deutschland die Fußball-WM diskutiert wird. Dann haben wir nämlich plötzlich 80 Millionen Bundestrainer. Das heißt, es ist vollkommen egal, wie ich meine griechische Landschildkröte halte. Es gibt mindestens 200 Leute, die erzählen mir, was für ein Volldepp ich bin und was ich gerade alles falsch mache. Ja, und ich kann sie noch so gut halten. Es gibt immer jemanden, der was zu kritisieren hat. Das heißt, man wird im Internet sehr schnell auf sehr viele unterschiedliche Meinungen treffen, weiß am Ende gar nicht mehr so richtig, was stimmt. Und es stecken wahnsinnig viele falsche Informationen da drin. Insofern ist das Internet keine zuverlässige Informationsquelle. Der Standardratgeber für 9,95, bitte nicht. Ja, diese Dinger sind teilweise massiv veraltet, teilweise einfach nur schlecht oder falsch oder unvollständig. Man muss wirklich richtig teure Fachliteratur in die Hand nehmen und davon gibt es nicht viel. Aber die, die es gibt, die ist tatsächlich kostspielig.
Ja.
Ja, das wäre jetzt so das Wichtigste, dass man sich im Vorfeld informiert, die Haltung wirklich vernünftig vorbereitet. Das Terrarium steht schon da. Ich weiß, was kostet eine UV-Lampe und dass ich die alle 6 Monate austauschen muss. Das heißt, ich habe regelmäßig hohe Kosten. Hm. Die Anschaffung von dem Tier sind die geringsten Kosten. Ja, sondern wirklich
die laufenden.
Das Erhalten, die Betriebskosten. Das ist wirklich das Teure. So, und wenn ich das dann alles tatsächlich berücksichtigt habe und immer noch sage, ich will ein Tier, Mensch, dann frag doch einfach erstmal in Tierheimen in der Region an. Weil genau. Es ist tatsächlich so, Kornnattern, Bartagamen, wie gesagt, sind in der Regel irgendwo im Bundesland in einem nahegelegenen Tierheim definitiv erhältlich, spätestens in den Großstadttierheimen, also Hamburg, Berlin, Stuttgart, Leipzig, all diese Tierheime sehen mittlerweile aus wie kleine Zoos, weil die aus Beschlagnahmen, nicht weil sie das wollen oder weil sie sich das irgendwie auf die Fahne schreiben, dass sie jetzt Exoten aufnehmen oder sowas, sondern weil die Behörden beschlagnahmen und diese Tiere müssen irgendwo hin. Ja, was mache ich denn, wenn die Behörde eine Gruppe Weißbüscheläffchen beschlagnahmt? Ja, ich kann ja nicht sagen, nö, habe ich kein Interesse. Das ist für die Tierheime teilweise überhaupt nicht möglich, das zu sagen. Teilweise, je nachdem, was für einen Vertrag die mit ihrer Gemeinde haben, müssen die das Tier aufnehmen und dann sitzt es da. Ja? Also das nur so am Rande, was in den Tierheimen gerade an Herausforderungen wächst, was auch in der Bevölkerung vollkommen unterschätzt wird, in fachlicher und vor allem auch in finanzieller Hinsicht. Das Letzte ist natürlich noch schauen, sind die Artenschutzdokumente vorhanden. Eine griechische Landschildkröte braucht ein offizielles EU-Dokument. Wenn das nicht vorhanden ist, Finger weg von dem Tier.
Also man kann auf jeden Fall sagen, jetzt noch abschließend, Information ist das A und O und auch wirklich mit Fachleuten sprechen, die in solchen entsprechenden Tierhandlungen halt arbeiten oder auch so mit Experten sprechen, wenn man sich wirklich nicht davon abbringen lassen möchte, sich wirklich schon informiert hat, aber dann muss man natürlich auch alles, was drumherum ist, beachten. Und ich muss auch sagen, wenn ich bei mir Leute in der, also wenn bei mir so Leute sich jetzt auf einmal Tiere anschaffen wollen, ob es eine Katze ist oder irgendwas anderes, dann sage ich auch immer so, guck doch erstmal im Tierheim, bevor du wirklich überlegst, dir jetzt zum Beispiel eine Rassekatze für einen dreistelligen oder vierstelligen Bereich anzuschaffen. Das finde ich jetzt ganz wichtig, weil die Tiere, die im Tierheim sind, die warten eh schon auf ein neues Zuhause und da muss man sich dann nicht vor allem noch übers Internet dann irgendwo diese Tiere herholen.
Ja. Also das ist tatsächlich zusammenfassend eine sehr gute Aussage, weil die allermeisten Haustiere in Deutschland, egal ob normales Haustier oder Exot, immer noch nach der Optik gekauft werden und nicht nach ihrem Charakter, nach ihrem Wesen, nach ihren rassen- oder artspezifischen Bedürfnissen. Also die biologischen Bedürfnisse sind deutlich wichtiger als das, wie ein Tier aussieht. Wenn man danach schauen würde, sage ich ganz ehrlich, dann hätten wir in Deutschland deutlich weniger Border Collies, die ja eigentlich mit ihrer Freizeit nichts anzufangen wissen.
Ich sprach mit Patrick Boncour. Er ist Fachexperte für Reptilien beim Deutschen Tierschutzbund. 90% aller Reptilienarten, die weltweit gehandelt werden, sind Wildfänge. Sie wurden also direkt der Natur entrissen. Somit haben die Händler mindestens 21 Arten der gesamten Wildpopulation eingefangen und sogar ausgelöscht. Viele Arten sind durch die übermäßigen Fangzahlen geschrumpft. Die Zahlen sind höchst alarmierend. Und die Bemühungen, diesen internationalen Handel einzuschränken, müssen deutlich verstärkt werden. Mehr als 35% aller bekannten Spezies, also ca. 3.900 Reptilienarten, sind weltweit im Internet erhältlich. 80% sind nicht durch das Artenschutzabkommen geschützt. Auch Reptilien, die als gefährdet gelten oder akut vom Aussterben bedroht sind, gelten als betroffen. Vor allem in Nordafrika und Europa ist die Nachfrage sehr hoch. Gerade in Deutschland ist der Absatzmarkt groß. Unsere Regelungen für lebende Wildtiere sind völlig unzureichend und müssen dringend verschärft werden. Wir brauchen eine Positivliste zur privaten Tierhaltung. Dort sollten Tiere stehen, bei denen der internationale Handel aus Sicht des Artenschutzes nachweislich unbedenklich ist. Sie sollten durch sachkundige Halter möglichst tierschutzkonform gehalten werden. Wenn man sich von der Idee, Reptilien zu halten, nicht abbringen lassen will, sollte man sich bei Fachexperten über das Tier, dessen Haltung und Kauf informieren. Und das war's mal wieder mit dem Umweltmagazin. Diese und andere Ausgaben finden Sie auf der Mediathek von Radio Lotte und bei Soundcloud. Bei Radio Frei läuft das Umweltmagazin jeden Donnerstag von 11 bis 12 Uhr und bei Radio Lotte jeden Samstag von 11 bis 12 Uhr. Ja, schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Bis dahin und noch eine schöne Woche bzw. ein schönes Wochenende.